Ja, hallo, liebe Zuschauer, lieber Marc, liebes JetzTV-Team, herzlich willkommen zum Live-Chat an einem Samstagabend, ist eher selten bei uns. Hallo. Ja, lieber Marc, ich freue mich, dass du zugesagt hast und jetzt dabei bist. Wir hatten zwei sehr schöne Interviews und ja, jetzt stehst du für Fragen hier zur Verfügung. Über Zoom ist möglich, auch direkt Fragen zu stellen. Da müsst ihr die Hand heben, dann könnt ihr freigeschaltet werden von uns. Dann könnt ihr mündlich eine Frage stellen oder ihr könnt auch hier im Zoom-Chat schreiben. Lieber Marc, zu Anfang habe ich eine Frage an dich. Du schreibst auf deiner Webseite, erwähnst du das geistige Erwachen. Was verstehst du darunter?
Ja, für mich der Hauptpunkt ist die Erkenntnis, dass ja die Erkenntnis, ein multidimensionales Wesen zu sein. Und wenn wir uns das vorstellen wie eine Pyramide, dann ist sozusagen die Person nur der untere Bereich, mit der wir uns normalerweise identifizieren, oder mit dem Körper und dem Menschsein. Und dann könnte man sagen, kurz vor der Spitze käme die Realisation, ich bin Bewusstsein oder ich bin reines Bewusstsein. Und dann auf der höchsten Stufe käme die Realisation, ich bin das. Ich bin das Namenlose, nicht Erschaffene, genau wie Gott. Also ich bin ewig und ich bin sogar jenseits von Bewusstsein, sondern ich bin reines Sein.
Hält dann alle Identifikation fort?
Mit der Zeit. Also die generelle Identifikation ist gebrochen. Aber ich vergleiche das ganz gern mit einer Dampflokomotive, wo die noch eine Weile weiterläuft, solange noch Kohlen da sind, solange noch Brennstoff da ist, weil man wird die Kohlen jetzt nicht händisch aus dem Feuer nochmal rausholen, sondern das ist, ja, vielleicht um es mathematisch auszudrücken, das Ego verbrennt, das Ego wird immer weniger. Es ist wie eine Asymptote, die sich einem bestimmten Wert nähert, der ist in dem Fall null. Aber genau wie bei einer Asymptote in der Mathematik, der Wert wird niemals null, sondern er nähert sich einfach nur unendlich der Null an. Und ja, aber wie einer meiner Lehrer so schön mal gesagt hat, er kennt überhaupt niemanden auf der ganzen Welt, der überhaupt gar kein Ego mehr hätte, sondern ein bisschen was bleibt immer übrig. Wir brauchen auch, ich sag mal, so Rudimente, um zurechtzukommen, zu navigieren. Also das Wissen, dass man bei einer roten Ampel nicht weiterfahren sollte, das bleibt weiterhin bestehen und ist auch wichtig. Ja, weil sonst kommt sehr schnell der Crash.
Bei deinem Bild ist hinter dir eine Buddha-Statue zu sehen, aber es ist jetzt kein meditierender Buddha, sondern einer, der steht, der im Leben steht. Ist das jetzt Zufall oder wolltest du damit ausdrücken, dass Spiritualität irgendwie ins Leben gehört?
Ich mache mir nicht bei jeder Sache Gedanken, welche Bedeutung das hat oder nicht hat. Ich habe in der Tat noch zwei weitere Buddhas, auch in der Größe und auch vergoldet. Die beide allerdings sitzen oder knien. Und einer von denen hat die Hände zum Gebet gefaltet. Also nach dem, was ich heute unterrichte, geht es um die perfekte Kombination aus Gebet und Meditation. Im Gebet erkennen wir demütig unsere Begrenztheit an, als Mensch auf gewissen Ebenen und verbinden uns dann durch Meditation mit den höheren Ebenen, mit den geistigen Ebenen und mit allem, was zum reinen Sein dazugehört.
Und was verstehst du unter Gebet dann genau?
Ja, das ist eine gute Frage. Tatsächlich gibt es jetzt demnächst wieder von mir eine Challenge, nenne ich das. Das ist eine Webinarreihe bestehend aus 4 Teilen. 1, 2, 3, 4. Es beginnt, glaube ich, am 2. August, also in etwas weniger als einem Monat. Da kann man sich gerne noch anmelden. Das sind normalerweise immer bei diesen Challenges so zwischen 40 und 70 Teilnehmern dabei. Und dieses Mal heißt eben das Thema tatsächlich die Kunst des Gebets, weil, deswegen freue ich mich über deine Frage, das ist ja hier alles nicht abgesprochen, das ist natürlich auch alles spontan aus der Intuition, aus der geistigen Führung heraus. So wie der Wolfram lebt und ich auch. Es gibt tatsächlich viele Dinge, die beim Gebet zu beachten sind. Ich habe dazu ein wunderschönes Zitat tatsächlich von Sri Chinmoy, den ja viele kennen werden, der gesagt hat, nähere dich Gott nicht mit deinem Intellekt. Nähere dich Gott mit einem weinenden Herzen. So, das klingt jetzt vielleicht erstmal merkwürdig, aber es ist genau das gemeint, dass wir uns eben einfach offen, wie die Kinder, unschuldig, empfänglich nähern. Und im Eingeständnis dessen, wo unsere Begrenzungen liegen und wo wir uns anbinden wollen. Und dadurch, meiner Meinung nach, durch das Gebet ziehen wir im Endeffekt den Himmel auf die Erde. Durch das Gebet nähern wir das, also bringen wir das Jenseits und das Diesseits zusammen. Aber wir, die wir im Diesseits sind, haben in der Regel sehr, ja, falsche Vorstellungen davon, wenn wir um etwas bitten. Wir haben falsche Vorstellungen davon, was wir überhaupt brauchen. Gott weiß das viel besser. Und wir haben, oder das Tao oder Allah oder Manitou, wie immer wir es nennen wollen. Und wir haben auch sehr begrenzte Vorstellungen davon, wie Dinge geschehen können, wie sie in unser Leben treten können. Und wir haben auch in der Regel sehr begrenzte Vorstellungen von Liebe, von Mitgefühl, von Freude, von Frieden, von all diesen Dingen. Und diese begrenzten Vorstellungen führen dazu, dass wir Engpässe haben und dass wir letzten Endes Dinge nicht verwirklichen, nicht realisieren, nicht erkennen können. Und das Gebet ist im Endeffekt wie die Einleitung zu einer Meditation, die ein ganz bestimmtes Thema hat. Das Beispiel könnte sein, Gott zeige mir, was ist bedingungslose Liebe? Meine Liebe als Mensch ist immer irgendwo begrenzt und bedingt. Und deswegen, Gott, kannst du mir zeigen, wie deine Art zu lieben aussieht, wie sie sich anfühlt, was das wirklich bedeutet. Und dann in der Meditation, in der Stille des Herzens, in der Stille des Seins, frei von Gedanken, frei von Erwartungen, frei von Konzepten, einfach nur sich zu öffnen und zu empfangen. Das heißt, idealerweise ist ein Gebet 10 bis 15 Sekunden Sprache und danach mehrere Minuten oder Stunden Stille.
Kann jeder quasi beten oder ist da irgendwie eine bestimmte Reinheit oder Gesundheit oder Heilsein für nötig?
Nun ja, beten kann natürlich jeder, aber wie du richtig andeutest, dieser Download, würde ich mal sagen, den Himmel wirklich auf die Erde zu bringen, das hängt von der eigenen Offenheit des Herzens, von der Geklärtheit, und Auflösung von Schmerzen und Traumata und so weiter ab. Also je offener, je reiner, je gereinigter, je klarer ich bin, desto, ja, wenn muss man modern auszudrücken, desto größer die Bandbreite. Ja, desto stärker die Internetverbindung. Wie viel Byte oder Megabyte oder Gigabyte kann ich herunterladen? Und natürlich ist das meine Arbeit dann, bei meinen Seminaren und Webinaren und Einzelsessions und so weiter, dann diese Energien halt tatsächlich, diese Informationen, dieses Wissen eigentlich, genauer gesagt, eigentlich geht es um Wissen, ja, herunterzuladen, beziehungsweise vom Himmel auf die Erde zu bringen. Und da ist einfach die Erfahrung, dass das sehr hilft, wenn es einen spirituellen Meister oder Meisterin gibt, die das eben bewerkstelligen kann, diesen Download, diese Anbindung. Aber prinzipiell ist natürlich mein ganzes Ansinnen, dass möglichst jeder seine eigene Bandbreite erhöht, dass wir alle gemeinsam natürlich unsere Bandbreite erhöhen und dass jeder immer mehr auf der einen Seite auf eigenen Füßen steht und auf der anderen Seite aber jeder Einzelne immer mehr beiträgt zum Gesamten. Denn das ist hier ja keine, die Spiritualität ist ja keine Solo-Veranstaltung. Waren das jetzt schon deine Fragen, die von dir kamen oder,
Das waren Fragen, die von mir kamen, aber jetzt sehe ich, dass auch schon Fragen oder ein, zwei Fragen im Chat sind. Vielleicht möchtest du vorlesen, Swantje.
Die Simone schreibt, schön dich zu hören, Marc. Und Alexandra schreibt, guten Abend und herzlichen Dank für den Satsang. Ein Ja zum Nein sagen wird so oft empfohlen. Dabei tun sich so viele schwer, damit klar Nein zu sagen. Kannst du das erklären?
Oh ja, sehr gute, wichtige Frage. Es gibt einen ganz einfachen Grund, warum wir, wenn wir auf dem spirituellen Weg sind, zunehmend Probleme bekommen, Nein zu sagen. Einfach deswegen, weil wir spüren, dass unser tiefstes Bedürfnis das Bedürfnis nach Einheit und Verbundenheit ist. Und wenn wir merken, dass durch ein Nein Trennung entsteht, dann ist es zu Recht, dass wir dann davor zurückschrecken und Zweifel bekommen. Jetzt ist aber wichtig, diese Zweifel positiv zu sehen und nicht zu sagen, ja, sage ich jetzt nein oder sage ich jetzt ja, sondern lieber zu fragen, wie kann ich so nein sagen, dass die Beziehung zu mir selbst und die Beziehung zu meinem Umfeld, allen Menschen und so weiter, nicht geschwächt, sondern gestärkt wird. Ich sage ein Beispiel, wenn jemand etwas von mir möchte und ich kann sagen, du, liebes Wantje, ich würde dir gerne den Gefallen tun. Aus dem und dem Grund geht es leider nicht. Bitte verzeih mir. Oder es ist nicht auf dich bezogen. Oder wie auch immer. Wir können dann auch die richtigen Worte aus unserem Herzen nehmen, Weil unser Herz kennt nur Einheit und Verbundenheit und schauen, welche Worte, also nochmal nicht zu fragen, sage ich nein oder sage ich ja, sondern lieber zu fragen, mit welchen Worten, welche Worte werden mir gegeben? Und es ist auch eigentlich sehr, sehr wichtig, die meisten Menschen haben konzeptuelle Grenzen. Das heißt, sie haben Prinzipien. Aber das Herz kennt keine Prinzipien, sondern das Herz entscheidet aus dem Augenblick heraus. Das Herz geht nicht hin und sagt, grundsätzlich, wenn mich jemand um Geld bittet, dann ein Bettler, dann gebe ich ihm Geld oder grundsätzlich gebe ich ihm kein Geld. Oder grundsätzlich gebe ich demjenigen maximal 1 Euro oder 5 Euro oder 10 Euro. Sondern das Herz kennt da keine Konzepte. Und deswegen ist es wirklich wichtig, bevor wir überhaupt auf die Idee kommen, Nein zu sagen, erstmal wirklich unser Herz zu prüfen. Ist das ein Konzept aus meinem Verstand, das mich Nein sagen lassen möchte, weil unser Ego ist sehr zielorientiert und sagt dann hauptsächlich deswegen Nein, weil das Ego sich denkt, wenn ich jetzt Ja sage, dann bringt mich das von der Erreichung meiner persönlichen, individuellen Ziele ab. Und dann werden andere Menschen als Hindernisse, als Feinde, als Bremsklötze wahrgenommen. Aber meiner Meinung nach ein wirklich authentischer spiritueller Weg der Transformation, der eben niemals aufhört, da werden all diese Konzepte und Ideen hingegeben und es geht nicht mehr darum, irgendwelche Ziele im Außen oder in der Zukunft zu erreichen, sondern es geht nur darum, in jedem Augenblick bei allem, was ich tue, meinem Herzen noch ein bisschen treuer zu sein. Und dann kann ein Nein zum Beispiel daher kommen, dass ich sehe, dass wenn ich jemandem anderen jetzt helfen würde, dass ich ihn damit klein mache. Oder dass ich ihn damit nicht unterstütze tatsächlich. Oberflächlich betrachtet könnte das Ja aussehen wie eine Unterstützung. Aber wenn ich in mein Herz schaue, könnte es sein, dass ich merke, ja, kurzfristig ist das eine Hilfe, was ich hier tue. Aber mittelfristig und langfristig halte ich denjenigen davon ab, Selbstverantwortung zu übernehmen. Das ist jetzt nur ein Beispiel von vielen, vielen, vielen Beispielen. Wir können ja vielleicht mal die Simone fragen. Kam von der Simone, ne? Oder?
Alexandra.
Alexandra, wir können ja mal Alexandra fragen, ob das schon mal weiterhilft und auch die anderen. Ich glaube, die Antwort war jetzt für viele überraschend.
Ja, für mich war sie nicht überraschend, sondern ich fand sie gut und schön. Und mir ist aufgefallen, wie du vom Herz gesprochen hast, hast du deine Hand in die Mitte getan. Also da ist nicht das physische Herz gemeint, sondern das spirituelle Herz. Und kannst du was darüber sagen und über die Unterschiede?
Ja, ich erinnere mich auch gut, Wolfram, du hast ja mal darüber berichtet, dass Ramana Maharshi das spirituelle Herz mehr auf der rechten Seite verortet. Allgemeinhin, denke ich, wird es schon in der Mitte verortet. Aber letzten Endes geht es nicht darum, irgendeiner Lehre zu folgen, sondern wirklich zu spüren, wo fühle ich denn mein Herz? Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, es war für mich relativ leicht herauszufinden, wo mein Herz ist. Nämlich das war da, wo der unerträgliche Schmerz war. Und dieser Schmerz, wo auch Ken Wilber mal befragt worden ist, und ja, dieser sogenannte Softspot nennt sich das auch, wo man auch Ken Wilber gefragt hat, ja, wie geht man denn um mit diesem Schmerz? Und Ken Wilber meinte einfach, man gewöhnt sich da dran. Also Ken Wilber hat nicht geantwortet, ja, wenn du einen Schmerz in deinem Herzen hast, dann bist du halt ein Anfänger und du bist halt nicht erleuchtet und so weiter. und du musst mal an dir arbeiten, sondern meine Erfahrung ist eigentlich die, dass es darum geht, und dann kommen wir wieder zum Gebet und dann kommen wir wieder zur Demut, dass wir merken, je tiefer der Schmerz ist, desto größer ist unser Bedürfnis, uns von Gott helfen zu lassen. Das heißt im Grunde genommen, jeder Schmerz hilft uns, einen noch tieferen Brunnen zu graben und noch mehr an das Grundwasser der Liebe zu kommen und Schmerz nicht als ein Versagen oder ein Unvermögen zu betrachten, sondern nur als eine noch größere Einladung, sich an Gott zu wenden. Aber ich wollte noch, du hast ja nach dem Herzen gefragt, lieber Wolfram, lieber Devasetu. Das Herz ist tatsächlich, wenn wir vorhin an mein Beispiel zurückdenken von der Pyramide, dann ist das Herz das Tor vom Bewusstsein zum reinen Sein. Das heißt, das Tor zum Göttlichen. Und wenn wir einmal unser Herz gefunden haben, dann können wir tatsächlich durch dieses Tor, durch dieses Portal des Herzens hindurchgehen und dann brauchen wir uns nicht einmal länger auf unser Herz zu konzentrieren, sondern wir treten ein ins All-Eins, wir treten ein in die Non-Dualität und in der Non-Dualität wäre es sogar eher störend und hinderlich, weiter immer auf sein Herz fokussiert zu bleiben. Aber wenn ich noch sozusagen, wenn die Identifikation mit dem Menschsein, mit der Person noch sehr stark ist, vor allem die Identifikation mit den Gedanken, dann kann es sehr, sehr hilfreich sein. Es war zumindest bei mir so. Ich habe mich einige Jahre lang 24/7 auf mein Herzchakra konzentriert. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, wie mein Herz permanent ein bisschen auf, ein bisschen zugeht. Ich vergleiche das so mit klappernden Fensterläden. Und jeder einzelne Gedanke, der nicht dem göttlichen Willen entspricht, sorgt dafür, dass das Herz zugeht. Und jeder einzelne Gedanke, der mit der göttlichen Weisheit in Einklang ist oder näher daran ist, hilft, dass sich das Herz öffnet. Und wenn wir dem sozusagen dann über Monate und Jahre treu bleiben, was für die meisten Menschen gilt, viele Menschen brauchen Jahrzehnte, um ihr Herz überhaupt jemals zu finden oder zu spüren. Und es mag Menschen geben, die mit einem sehr reinen Herzen geboren werden, nicht mehr viel Karma mitbringen und die das natürlich nicht tun müssen. Aber wenn wir dann unser Herz über das übernehmen lassen, jeglichen Gedanken auf Wahrheitsgehalt zu prüfen, also nicht, dass wir uns nicht mit unserem Ego überlegen, ist das wahr oder ist das nicht wahr, gefällt mir das oder gefällt mir das nicht, sondern wir überlassen es rein der Reaktion unseres Herzchakras zu entscheiden, ist etwas wahr oder ist es nicht wahr, dann nähern wir uns dem Göttlichen immer mehr an und irgendwann bleibt unser Herz so offen und wird so weit, dass wir quasi hindurchflutschen, hindurchhuschen und tatsächlich dann im reinen Sein verankert sind.
Alexandra schreibt nochmal, durchschaust du falsche Beweggründe anderer? Gibt es ein klares Nein? Gibt es kein klares Nein mehr für dich?
Ich interessiere mich eigentlich nicht so sehr für die falschen Beweggründe anderer. Das ist ja, was ich gesagt habe. Ich interessiere mich nur darüber, ob etwas meinem Herzen entspricht oder nicht. Und je mehr wir im Herzen sind, sehen wir natürlich, wenn andere Menschen noch sogenannte Fehler begehen, wenn sie noch Gedanken hegen, die dem Göttlichen nicht entsprechen, oder wenn sie noch Entscheidungen treffen, die der Liebe zuwiderlaufen. Aber je mehr wir im Herzen sind, ist trotzdem unsere Antwort darauf immer Liebe. Und das ist, was ich vorhin angedeutet habe. Je mehr ein anderer von seinem Herzen abweicht, desto größer wird in mir, desto stärker wird in meinem Herzen die Liebe aktiviert, genau das auszugleichen und wettzumachen. Also das heißt, nehmen wir ein Beispiel, wenn sozusagen der gängige Mensch sieht, dass, sagen wir, es gibt eine Messerstecherei in Deutschland irgendwo, und dann würde der normale Mensch mit Empörung und Verurteilung und so weiter reagieren. Oder vielleicht mit Rachegefühlen oder all diesen Dingen. Und je tiefer wir im Herz sind, desto mehr werden wir nur umso mehr sehen, aha, da braucht jemand ganz besonders viel Liebe. Da muss jemand ganz besonders verzweifelt sein. Da muss jemand ganz besonders weit vom Weg abgekommen sein. Und dieserjenige braucht nicht Verurteilung, sondern er braucht, wenn überhaupt, eine extra Portion Liebe. Und das wäre dann für mich wieder ein Gebet wert. Sollte ich als Mensch irgendwo dann merken, wow, da bleibt mir aber doch die Spucke weg oder da gefriert mir aber doch das Blut in den Adern, was natürlich vorkommen kann, dann kommt einfach das nächste Gebet. Gott, zeige mir, wie du frei von allen Urteilen und wie du auch diesen Menschen genauso liebst wie alle anderen. Bitte Gott, helfe mir, so zu sein wie du und genauso dieselbe Liebe zu spüren und zu verströmen zu diesem Menschen, der die Liebe einfach ganz besonders braucht. Ich höre halt ein bisschen heraus, ihr Lieben, ihr müsst aufpassen. Manche Fragen zeigen einfach, dass da noch das Ego am Werk ist, was seine Strukturen verteidigen möchte. Und sagt, habe ich denn nicht das Recht, Nein zu sagen? Und habe ich denn nicht das Recht, mich zu wehren? Und habe ich denn nicht das Recht, wütend zu sein? Und so. Und natürlich hast du das Recht. Aber es geht darum, ob es etwas anderes in dir gibt, was vielleicht stärker ist, als auf seinem Recht zu pochen. Und was letzten Endes erfüllender und beseelender ist, als auf seinem Recht zu pochen.
Die Maike schreibt, manchmal kann ein Ja mehr verletzen, als es hilft.
Ja, das stimmt. Und unser Ego hat die Idee, unser spirituelles Ego vor allem, dass Ja besser ist als Nein. Dass Ja prinzipiell liebevoller wäre als Nein. Und das stimmt nicht.
Monika schreibt, lieber Marc, wenn du sagst, beim Beten ist die Anbindung, ja, je, beim Beten ist die Anbindung, ich lese mal von vorn.
Da ist, glaube ich, noch ein Fehler drin. Die Anbindung, wie sehr ich etwas durchlassen kann.
Das genau. Ist aber bei mir ist es eher gleich einer Wertung. Dann bin ich nicht offen genug und es macht noch mehr zu.
Ja, deswegen meine ich, das ist dann immer mit der Zeit wird Beten eine absolute allumfassende Geisteshaltung. Sobald ich merke, dass mein Ego sich einmischt oder ich mit meinem persönlichen Willen etwas erreichen möchte, sofort wieder ins Gebet zurückzugehen. Also wenn ich jetzt merken würde, okay, ich habe den Marc gehört, der Marc hat gesagt, ja, je offener ich bin, desto mehr kommt das Göttliche durch. Da schaltet sich mein persönliches Wollen ein. Aha, ich will also offen sein. Oder wenn ich verschlossen bin, dann schaltet sich das Ego ein und sagt, das ist aber jetzt schlecht. Und auch da wieder zu sagen, Gott, bitte Gott in meinem Herzen, kannst du mir helfen? Kannst du mir zeigen, wie ich mich öffnen kann? Und dann wieder in die Stille gehen und Gottes Wille geschehen lassen. Also, ihr Lieben, das ist einfach die Botschaft sowohl des Buddhismus, der ja eigentlich ohne Gott auskommt, wo Buddha gesagt hat, Erleuchtung ist das Ende des Wollens. Und genauso haben wir die Geschichte von der Kreuzigung und Wiederauferstehung, wo Jesus wieder aufersteht, als er sagt, nicht mein Wille, dein Wille geschehe. Und dabei geht es nicht darum, dass das persönliche Wollen etwas Schlechtes ist. Dabei geht es nur darum, um die wiedererholte Erfahrung, dass Gott alles kann, was ich nicht kann. Ganz banal. Und es ist einfach nur smart, wie wenn ich einen großen Bruder hätte und der ist Computerfachmann und der kennt sich aus, warum soll ich stundenlang rumwursteln und mir YouTube-Tutorials anschauen und so weiter, wenn ich einfach sagen kann, hey, großer Bruder, große Schwester, du weißt doch, wie es geht. Und in no time, instantly, ja, auf der Stelle kommt die Lösung. Das ist einfach nur smart. Also das heißt, wenn wir hören, Erleuchtung ist das Ende des Wollens, dann denkt unser Ego, oh Gott, oh Gott, das ist ja Zerstörung. Tatsächlich fühlt sich das auch an wie dieser berühmte Ego-Tod. Ja, das ist der Ego-Tod, von dem wir reden. Wir sind so identifiziert mit dem persönlichen Wollen und sobald irgendeine Aufgabe ansteht, irgendein Ziel entsteht, schaltet sich sofort das persönliche Wollen und Streben an. Und wie zum Beispiel Adyashanti, den vielleicht auch viele von euch kennen, gesagt hat, die große Verblüffung ist, dass wenn das Wollen aufhört, dass das eine riesige Befreiung ist. Das Ego denkt, mir wird etwas weggenommen, aber die Wahrheit ist, mir wird etwas geschenkt, und zwar die Wiederauferstehung, und mir wird der Himmel auf Erden geschenkt. Ich verzichte auf nichts, wenn ich aufhöre zu wollen. Aber die Sache ist natürlich die, aufzuhören zu wollen, kann ich nicht mit meinem Willen. Selbst das wäre ein Gebet. Gott, kannst du mir zeigen, wie ich aufhören kann zu wollen? Weil, weißt du, als Mensch ist es unmöglich. Du bist sofort gefangen im Paradox. Okay, ich soll aufhören zu wollen. Wie soll ich denn das machen? Und schon ist sozusagen, ja, schwerer Ausnahmefehler. Windows wird heruntergefahren. Bitte starten Sie Ihren Computer neu.
Sunny schreibt, gibt es für dich einen Unterschied, ob die Reaktion aus dem Herzen kommt oder aus einem traumatischen Muster?
Ja, natürlich. Das ist ein extremer Unterschied. Wenn wir aus einem traumatischen Muster handeln, dann sind wir in der Regel in der Vermeidung, in der Unterdrückung. Wir handeln aus Mangel und Angst. Und wenn wir aus dem Herzen kommen, dann handeln wir aus der Fülle. Aus dem Überfluss. Und da ist jetzt wichtig, unser spirituelles Ego wird sich die Dinge immer zurechtlegen wollen. Und sagen, ja, das war jetzt doch sicher aus dem Überfluss. Das war doch jetzt sicher nicht aus dem traumatischen Erlebnis. Aber es ist total wichtig, absolut ehrlich zu sein. Also das heißt, es ist tatsächlich Unmöglich, sein Ego mit ins Herz zu nehmen. Ich kann eben nur ins Herz kommen, wenn ich mein Ego-Willen vor der Tür lasse und dann unschuldig einfach in mein Herz eintrete. Und deswegen, das ist oft das Problem, wenn wir dann wirklich in unser Herz gehen und sagen, so, ich entscheide jetzt vom Herzen, ob das ein Ja oder ein Nein ist oder ein Jein oder wenn, ja, wenn oder nein, aber später gerne, wirklich konzeptlos einzutreten und dann offen zu sein für das, was wir da hören. Aber das Ego wird sagen, naja, ich trete jetzt mal mein Herz ein und in der Hoffnung, und wenn es aber nicht passt, was ich da höre, dann mache ich doch wieder was anderes. Und dann wird das gar nicht möglich sein, dann geht es nicht. Ich kann eben nicht mit Hintergedanken in mein Herz eintreten.
Simone schreibt, ich habe etwas ganz Irres erlebt. Ich hatte bisher keinen richtigen Zugang zum Göttlichen und meinem Herzen. Als ich eines Morgens ganz verzweifelt und traurig war, erinnerte ich mich an deine Worte, Marc. Ich fragte Gott in meinem Herzen, ich weiß, dich gibt es, aber bitte zeige mir, dass es dich auch für mich gibt. 2 Stunden später kam mein Kater und ich hörte eine Flüsterstimme. Ich bin Gott. Ich schaute aus dem Fenster und hörte die Pflanze. Ich bin Gott. Egal, wo ich hinsah, ich hörte und fühlte, Gott war überall. Gott ist alles. Es war so irre, so wundervoll. Das hatte ich noch nie. Dieser Zustand hielt 3 Tage an.
Ja, dem ist nichts hinzuzufügen, außer dass ich denke, wir freuen uns mit dir. Ist wunderschön.
Sabine schreibt, in einer Beziehung. Ich möchte Ja sagen, aber der andere sagt Nein. Das ist wirklich ein Dilemma. Wie kann ich trotz des Neins in der Liebe bleiben?
Das wäre jetzt interessant, ob die Sabine hier zugeschaltet ist und wir sie vielleicht persönlich fragen könnten, ob sie sich vielleicht melden möchte und wir uns die Frage anschauen. Das ist natürlich jetzt sehr, sehr allgemein gehalten. Aber ich kann eines dazu sagen. Wir sind gewohnt, Beziehungen krampfhaft aufrechtzuerhalten. Und ich finde es so wichtig, was einer meiner Lehrer, der Paul Lowe, gesagt hat, dass Beziehungen sind auf der einen Seite der beste Weg, um zu heilen und sich spirituell zu entwickeln, so einen heiligen Raum zu haben, wo man jemanden hat und man ist wie ein verschworenes Team, das sich einfach gegenseitig gewillt ist, zu lieben, egal was kommt. Aber eine Beziehung kann auch der beste Weg sein, stecken zu bleiben und sich nicht weiterzuentwickeln. Und es ist wichtig, ihr Lieben, dass die Beziehung zu Gott immer über jeder persönlichen Beziehung stehen muss. Zur Beziehung zum Partner und ja, sogar zur Beziehung zu den Kindern. Das heißt, wird die Beziehung zu Gott, wenn wir es wirklich verstehen, beinhaltet alle anderen Beziehungen. Da passt uns jetzt wunderschön gerade dieses tolle Beispiel, was die Simone erzählt hat, wo sie plötzlich gehört hat, da überall, ich bin Gott und ich bin überall, ne? Und das heißt, Gott, unsere Beziehung zu Gott beinhaltet alles. Alle anderen Beziehungen. Wir müssen uns dann nicht nochmal extra um die Beziehung zu unseren Kindern oder zu unseren Nachbarn oder sonst was nochmal extra kümmern. Wir müssen nichts mehr unter einen Hut bekommen. Und das ist, was unser Ego immer versucht. Das sagt, wie bringe ich jetzt die Beziehung zu mir und meine Selbstliebe unter einen Hut mit der Beziehung zu meinem Partner? Und da sagt der Kurs in Wundern richtigerweise, du kannst letzten Endes nur vollkommen heilen, wenn du nur ein einziges Ziel hast. Das Ego verfolgt aber immer mehrere Ziele und versucht, die unter einen Hut zu kriegen und sagt, okay, ich möchte mich spirituell entwickeln, aber ich brauche natürlich auch Geld. Okay, wie kann ich das jetzt kombinieren? Ich möchte mich spirituell weiterentwickeln, aber ich habe auch keine Lust auf eine Beziehung zu verzichten. Und wie kann ich das jetzt kombinieren? Und liebe Leute, ich verstehe das. Aber das sind die Dinge, die man irgendwann sowieso einsehen muss, dass sie nicht funktionieren. Und ich empfehle euch einfach, es lieber früher als später einzusehen. Und je früher, desto besser aufzugeben, zu versuchen, Dinge zum Funktionieren zu bringen, die einfach nicht funktionieren. Es darf nur ein Ziel geben und nicht 10 Ziele, die man versucht, miteinander irgendwie zu kombinieren und unter einen Hut zu bringen. Und dieses eine Ziel ist Gott. Und alles andere, wie heißt es so schön, trachte zuerst nach dem Himmelreich und alles andere wird dir hinzugefügt werden. Gott kümmert sich um alles andere.
Der Teilnehmer Lebenskraft schreibt, also kann ich alles Gott übergeben.
Richtig. Aber das bedeutet nicht passiv zu sein, zu sagen, okay, Gott wird es schon richten, sondern das bedeutet eben dieses, so hieß ja auch das Thema von unserem wunderbaren Talk, den der Devasetu und ich hatten, der Wolfram, vielleicht können wir das hier auch nochmal posten im Chat oder auf YouTube. Unser Talk hieß ja auch Wu Wei, das heißt tun ohne zu tun. Und das dem Herzen zu folgen bedeutet genau das, im Einklang zu sein und keine Präferenz zu haben, tätig oder untätig zu sein. Das Ego präferiert immer, tätig zu sein, oder es präferiert, was ich auch sage, in den Energiesparmodus zu wechseln. Das Ego versucht ständig Energie zu sparen. Und dann sage ich immer gerne, Leute, klingt Erleuchtung so wie ein Energiesparmodus? Oder klingt Erleuchtung eher wie genau das Gegenteil von Energiesparmodus? Das heißt, eine absolute Bereitschaft mitzubringen, jederzeit, wenn nötig, zu handeln. Nicht aus dem Ego heraus, aus dem Getriggertsein, aus dem Defizit heraus, etc., etc., das nicht. Aber doch jederzeit willens, ohne Anhaftung und ohne Anhaftung an Ziele, an äußere Ziele, tätig zu werden. Ich weiß nicht, ob das die Frage beantwortet. Könnt ihr mir gerne ein Feedback geben?
Die Maike schreibt, mehr in Klammern eher schaffen wie eine Ameisenkolonie, gemeinsam sehr stark.
Ja. In einer Ameisenkolonie ruht sich niemand auf dem anderen aus. Aber wir haben eine Gesellschaft, in der ständig jeder versucht, sich auf dem anderen auszuruhen. Und deswegen ist diese Gesellschaft auch so krank. Weil wenn wir uns einen Körper vorstellen, unsere Gesellschaft ist ja nichts anderes als jedes einzelne Individuum in der Menschheit ist wie eine Körperzelle in unserem Körper. Und was würde passieren, wenn jetzt der Darm sagen würde, ich ruhe mich jetzt auf dem Magen, auf dem, was der Magen macht, aus? Ich habe keine Lust. Ich hoffe, der Magen schafft viel Geld heran oder viel Energie heran, damit ich mich ausruhen kann. Und so läuft es einfach in unserer Gesellschaft. Leute sagen, ja, ich möchte mit 50 in Rente gehen. Es gibt Bestsellerbücher, die heißen die 4-Stunden-Woche. Es gibt Menschen, die versuchen die ganze Zeit, wie kann ich mir ein passives Einkommen kreieren? Wie kann ich mit Bitcoin handeln? Wie kann ich so das machen, dass ich nicht mehr arbeiten muss? Und bei mir ist es genau umgekehrt. Ich weiß jetzt schon, dass ich bis zu meinem letzten Atemzug arbeiten werde. Solange ich kann, werde ich etwas beitragen und arbeiten. Ich weiß, das ist für manche merken, der Mark wäscht mir aber ganz schön den Kopf heute, aber liebe Leute, das gehört nun mal dazu. Diese Flausen wirklich loszuwerden. Erleuchtung ist kein Energiesparmodus, ist keine Bequemlichkeit, auch wenn das so aussieht. Selbst wenn man sagen würde, Ramana Maharshi hat doch 33 Jahre nur in den Höhlen herumgehockt. Liebe Leute, ihr könnt sicher sein, dass der da keine ruhige Kugel geschoben hat.
Der Teilnehmer MH schreibt, Gott ist Liebe und ich auch, da verbunden. Eine persönliche Beziehung ist daher eher nicht lebbar, außer der andere fühlt das genauso. Dann braucht man nichts vom anderen, weil man ja selber Liebe ist.
Ja, idealerweise wählen wir uns nicht den Partner danach aus, wie das üblich ist, wer erfüllt meine Bedürfnisse, wer hilft mir, meine Träume zu verwirklichen, sondern wir wählen uns den Partner so, dass wir sagen, wem spüre ich gegenüber die größte Freude, ihm oder ihr Liebe zu schenken. Ich weiß, das alles ist nicht leicht. Genau deswegen brauchen wir wieder Gebete und sagen, Gott, zeig mir mal, wie soll ich denn das machen, wovon der Markt da redet? Das klingt ja alles total unmöglich und unerreichbar. Ja, genau dafür brauchen wir die göttliche Unterstützung. Ja, ihr Lieben, könnt euch gerne auch hier im Chat noch Fragen stellen oder ihr könnt euch auch melden, in dem Wissen, dass ihr dann natürlich live auf YouTube zu sehen seid und auch auf der Aufnahme. Ansonsten, ja, schreibt gerne in den Chat, was euch interessiert. Wenn es nichts gibt, dann können wir einfach nur miteinander sein.
Der Teilnehmer MH schreibt noch, dass das für ihn oder sie das überheblich klingt, dass man nur faul rumsitzen würde.
Ich weiß nicht genau, wie MH das meint. Aber ich kann natürlich gerne was sagen dazu, welche Informationen und welche Informationen es jetzt mir geht. Mir ging es darum, einfach klarzumachen, dass wenn wir nach Erleuchtung streben, was genau genommen gar nicht unser persönliches Bedürfnis ist, sondern es ist Gott in uns, der jeden einzelnen Menschen zur Erleuchtung führen möchte, früher oder später. Das ist so, als ob wir Kirschen in einem Baum werden und jeder von uns wird früher oder später reif werden. Beim einen Bedauer braucht es mehr Inkarnationen und beim anderen vielleicht weniger. Es ist nur wichtig zu verstehen, dass wenn wir zum Beispiel und uns spüren, ich möchte eigentlich nur Ruhe. Ja, ganz häufig ist es so, dass wir spüren dieses Gefühl, ich will einfach nur Ruhe, ich will einfach nur Ruhe. Und wir merken, wie sehr uns das Wollen der anderen Menschen anstrengt. Alle wollen was von uns. Alle haben Erwartungen. Aber das ist unser Spiegel, der uns zeigt, wie anstrengend das ganze Gewolle ist. Und wenn wir wirklich jetzt authentisch aufhören zu wollen, dann bedeutet das eben dieses to become choiceless, also wahllos zu werden, aber im besten Sinne. Also jetzt nicht wahllos im Sinne von beliebig, sondern Entscheidungen werden aus dem Herzen heraus gemäß dem Einklang mit dem Tao, mit dem Göttlichen, mit der Quelle getroffen. Auch das sagt der Kurs in Wundern. Da gibt es eine Lektion. I will make no decisions today. Ich werde heute keine Entscheidung treffen. I will let him go first. Ich werde den Heiligen Geist vorangehen lassen. Und wenn ich sage, dass unser Ego die Tendenz hat, in den Ego, in den, nicht den Ego, in den Energiesparmodus wechseln zu wollen, dass uns einfach klar sein muss, dass wir genau das nicht wollen mit unserem Ego. Wir wollen diese Energie nicht zur Verfügung stellen. Und mir ist ganz wichtig, dass uns bewusst wird, mit dieser Haltung wird das nie was. Wir haben das große Paradox, dass um Erleuchtung zu erlangen, dürfen wir gleichzeitig eigentlich nichts wollen und wir müssen alles dran setzen. Alle Wahrheit ist Paradox. Wir müssen mit jeder Faser danach streben und gleichzeitig nicht wollen. Und das ist einfach diese Quadratur des Kreises. Das geht einfach nur mit Gottes Hilfe. Weil das Ego kann das nicht ausschnapsen im Kopf, wie das geht. Das Ego wird sagen, was denn jetzt? Soll ich jetzt mit jeder Faser nach der Erleuchtung streben? Ja, dafür gibt es Beispiele. Beispiele, überlieferte Weisheiten aus dem Zen-Buddhismus und so weiter. Wo man sagt, du wirst Gott erst finden, wenn du wie ein Ertrinkender kein anderes Bedürfnis mehr hast, als wie ein Ertrinkender, der einfach nur nach Luft schnappt und den nichts anderes mehr interessiert, als Luft zu bekommen. Und genauso sagt man, nur dann wirst du Gott finden, wenn alles in dir nur noch nach Gott strebt und sonst nichts. Und gleichzeitig zu merken, ja, aber mein persönliches Wollen kann das nicht bewerkstelligen, weil Gott zu treffen bedeutet, sich zu öffnen. Aber wollen bedeutet, sich zu verspannen und zu verschließen und zu kontrahieren. Ja, und das ist sozusagen dieses Paradox. Wie kann mein ganzes Wollen, mein ganzes Bestreben dahin gehen, mich zu öffnen? Und wenn ich etwas will, dann schaue ich aber immer nach einem Detail. Ich sage, ich will eine Freundin, ich will mehr Geld, ich will mehr Zeit, ich will dies, das, das, das. Wir schauen immer nach Details, die wir wollen. Und hier geht es darum, dass das Wollen sich auf das große Ganze, auf das Göttliche richtet. Ich glaube, so gut habe ich es noch nie erklärt. Danke für die spitzfindigen Fragen. Weil das hilft mir, noch mal klarer zu sagen, sehen, okay, wie bringe ich das rüber, worum es geht?
Sabine schreibt, wie finde ich mein Potenzial? Das, was ich leben möchte und wo die größte Freude ist?
Da ist die Antwort dieselbe. Mein größtes Potenzial erfinde ich nur mit Gottes Hilfe. Wir versuchen normalerweise in uns, wir sagen, ja, ich gehe jetzt in meine Größe und ich gehe jetzt aus meiner Komfortzone und ich zeige mich jetzt und ich bin jetzt authentisch und alles Mögliche, das ganze Gedöns. Aber dann versuchen wir wieder immer alles mit dem Ego-Willen. Und dann bleiben wir hinter unserem eigentlichen Potenzial zurück. Vielleicht wollen wir an der Stelle nochmal den Herzdialog machen, den ich entwickelt habe. Das heißt, den habe ich nicht entwickelt, ich habe den geschenkt bekommen, sozusagen aus dem Göttlichen. Und dieser Herzdialog, den mal gemeinsam jetzt durchzuführen, weil häufig sind wir dann ja auch ganz verzweifelt und sagen, was sind überhaupt meine Gaben und was ist überhaupt mein Potenzial und was ist überhaupt mein Weg? Und dann ist die einfachste Variante, die können wir jetzt mal unternehmen, zu fragen, Gott in meinem Herzen, kennst du mein ganzes Potenzial? Dann in Meditation zu gehen und in der Stille die Antwort abzuwarten. Und auch mal vielleicht zu fragen, Gott, bin ich auf mich gestellt, wenn es darum geht, mein Potenzial zu entfalten? Oder ist es auch dein Wille, dass sich mein ganzes Potenzial entfaltet? Ja, habe ich sozusagen zu fragen, Gott, habe ich deine vollste Unterstützung, weil auch du willst, dass ich mein ganzes Potenzial entfalte? Und dann vielleicht auch zu fragen, Gott, ich sehe oft den Weg nicht. Kennst du den Weg? Und kannst du mich führen?
Anita fragt, ist Gott eine Person?
Nun gut, ich denke, das wissen wir alle, dass es in der Bibel heißt, du sollst dir kein Bild von deinem Gott machen. Wenn wir jetzt allerdings Gott fragen und sagen, Gott, es ist okay, wenn ich mir von dir ein Bild mache, mal zu schauen, was ihr als Antwort hört in eurem Herzen, dann ist die Antwort von Gott natürlich, wenn es dir hilft. Mach dir so viele Bilder, wie du magst. Simone hat ja vorhin quasi gesagt, oh, ich habe erkannt, dass Gott alle Bilder ist. Gott beinhaltet alle Bilder. Egal, wo ich hinschaue, jedes Bild ist am Ende Gott. Und das heißt, wir dürfen uns sehr wohl eine Weile lang ein Bild von Gott machen. In dem Wissen, dass es letzten Endes geht, darüber hinauszugehen. Zu erfahren, Gott ist der ungeschaffene Schöpfer. Weil wenn jemand Gott erschaffen hätte, oder wenn Gott erschaffen worden wäre, dann müsste man wieder fragen, wer hat denn Gott erschaffen? Und offensichtlich kann es nicht sein, dass jemand Gott erschaffen hat. Sondern Gott existiert eben nicht. Also Gott ist nicht nur keine Person, sondern Gott existiert nicht. Gott ist die Quelle aller Existenz. Ich weiß, das klingt erstmal verrückt, aber es ist wichtig zu verstehen, Gott existiert nicht. Gott ist die Quelle aller Existenz. Und deswegen kann man natürlich, wenn etwas die Quelle aller Existenz ist, ist das natürlich ganz, 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 ganz sicher keine Person.
Monikas Frage bezieht sich auf das Wollen. Ist das aus einer Angst, Unsicherheit, oder Erlebtem heraus?
Natürlich, irgendwann erkennen wir, dass alles Wollen daher kommt, dass wir denken, dass wir Gott Nachhilfe geben müssen, dass wir nachhelfen müssen. Aber wenn wir es vielleicht noch mal ein bisschen genauer nehmen, dann geht es eigentlich darum, das zu erkennen, zu realisieren, dass es zwei Arten von Wollen gibt. Es gibt das persönliche, egoische Wollen und es gibt das göttliche Wollen. Das göttliche Wollen ist uns in unser Herz eingepflanzt und dieses Wollen können wir nicht nicht wollen. Also wenn wir zum Beispiel merken, ich wünsche mir Ruhe, dann ist etwas davon in der Regel unser Ego, was sagt, ich möchte den Energiesparmodus wechseln, aber etwas davon ist auch der authentische göttliche Wille, der sagt, ich möchte, dass du absolute Ruhe in mir findest. Ich möchte, dass du den göttlichen Frieden realisierst, der jederzeit in dir verfügbar ist. Und das heißt, es gibt etwas, was Gott für uns will und wo wir dann immer tiefer erkennen, dass unser tiefster eigener Wille und Gottes Wille identisch sind. Genau genommen müssen wir also nicht aufhören zu wollen, sondern ganz genau genommen müssen wir uns immer nur an unser allertiefstes Wollen halten. Und jeder Mensch, der wirklich authentisch ist, wird merken, das, was ich am nötigsten brauche und das, was ich wirklich, wirklich will, ist das Gefühl, angekommen zu sein, zu Hause zu sein, im Einklang zu sein, im Frieden zu sein, sprich mit Gott vereint zu sein. Nur darum geht es. Alles diesem einen Wunsch zu erkennen, dass alles andere nicht so wichtig ist wie dieser eine Wunsch. Und dass darin alle anderen Wünsche enthalten sind. Leute, ich lebe hier nicht in Armut. Ich habe überhaupt gar keine Engpässe oder sowas. Es ist alles wunderbar. Aber es wird nicht, ich erkämpfe es mir nicht.
Alexandra schreibt, was unterscheidet deinen Alltag jetzt zu früher?
Alles. Eine sehr herausfordernde Frage. Wobei meine Antwort eigentlich ist es nicht wichtig, was meinen Alltag unterscheidet heute gegenüber früher. Eigentlich ist wichtiger, dass wir bei dem bleiben, worüber wir vorher gesprochen haben.
Ingrid schreibt, ich versende Liebe übers Universum, nehme jeden so an, wie er ist, fühle mich glücklich und zufrieden, spüre, ich bin im Einklang mit Gott.
Ja, das ist schön, Sabine.
Und Sunny schreibt, im Kurs in Wundern nennen sich diese Ego-Beziehungen die besonderen Liebes- und Hassbeziehungen. Das trifft es sehr gut. Alexandra möchte noch wissen, hat der Kurs in Wundern dir geholfen?
Also der Kurs in Wundern hat mir definitiv geholfen, nebst vielen anderen Dingen. Ich habe dann irgendwann bestimmte Begrenzungen vom Kurs in Wundern erkannt, aber um dann häufig rückwirkend zu merken, Moment, das lag aber daran, an meinen eigenen Begrenzungen. Und dass ich einfach nicht verstanden habe, worauf der Kurs hindeutet. Und dann zu merken, oh, das steht ja doch im Kurs in Wundern drin. Nur habe ich es damals nicht gelesen, habe ich es damals nicht verstanden. Ich sehe nur eine Gefahr beim Kurs in Wundern. Und das ist eine ähnliche Gefahr wie bei The Work von Byron Katie. Das ist nicht so sehr der Fehler vom Kurs, sondern das ist mehr der Fehler der Anwender. Viele Menschen machen eben dann den Kurs mit ihrem Verstand und mit ihrem Intellekt. Und der Effekt ist, dass viele Menschen, die den Kurs in Wundern machen, dann richtig neben der Spur sind irgendwann richtig Gaga werden, dass viele durch den Kurs an einen Punkt kommen, genau wie mit The Work, dass sie erkennen, ich verstehe gar nichts und ich weiß gar nichts. Das große Problem, was ich aber sehe, ist, dass vielen dann nicht der Übergang gelingt, so wie Buddha gesagt hat, um alles zu verstehen, musst du alles vergessen. Dafür ist der Kurs in Wundern sehr, sehr gut. Aber es geht eben nicht nur darum, alles zu vergessen und alles über Bord zu werfen, sondern so wie der Kurs auch sagt, there is another world. Es gibt eine andere Welt. Und diese Welt, auch das sagt der Hinduismus und andere Lehren, diese Welt, um die es geht, ist jenseits unserer normalen Sinneswahrnehmung. Die ist jenseits von unseren gängigen Ego-Erfahrungen. Und diese andere Welt kann im Grunde genommen nicht erfahren werden, sondern nur gewusst werden, nur realisiert werden. Und dieses Wissen, das ist mir so wichtig, das weiterzugeben, und das geht eben sehr stark durch den Herzdialog. Dann direkt das göttliche Wissen anzuzapfen, was jeder von uns in sich trägt.
Gudrun schreibt, ich habe immer gesagt, ich arbeite, bis ich 80 bin. Und dann bin ich mit 52 nach einem Unfall arbeitsunfähig aus dem Koma wieder rausgekommen. Ich würde gerne arbeiten bis zum letzten Atemzug. Und bloß, wie mache ich das jetzt mit dem defekten Körper und dem defekten Hirn?
Das ist kein Problem, Gudrun, weil im Grunde genommen geht es nur darum, uns mit allem, was wir haben und wer wir sind, zur Verfügung zu stellen. Dabei ist es nicht wichtig, die Menge, wie viel wir beitragen. Ja, also Gott sitzt nicht da mit der Waage und misst, aha, wie viel hat denn Gudrun jetzt beigetragen? Sondern es geht nur darum, stelle ich das zur Verfügung, was ich kann. Und dann ist es wunderbar, dann ist es gut.
Maike schreibt, das Herz liebt gesunden Humor, doch leider sehe ich nur viel Sarkasmus. Und er zeigt mir, wie schlecht es den Menschen geht und sie dennoch darüber lachen, obwohl sie weinen wollen.
Ja, das ist natürlich sehr wahr, wieder was die Maike sagt. Mit Humor gilt es sehr achtsam zu sein. Auf der einen Seite ist es so, dass jeder, der wirklich Gott begegnet, merkt, dass Gott wirklich Humor hat. Zumindest wenn wir das Göttliche übersetzen ins Menschliche. Also es das heißt, Gott selbst mag vielleicht keinen Humor haben, aber wenn sich Gott hier als der Himmel auf Erden äußert, dann drückt sich das unter anderem als Humor aus. Aber, wie die Maike richtig schreibt, sehr viel Humor, der meiste eigentlich, entfernt uns mehr vom Herzen, als er das sonst näher bringt. Deswegen hat auch Sigmund Freud gesagt, Humor ist der Königsweg der Verdrängung, der Königsweg der Abwehrmechanismen. Also es ist in gewisser Weise noch der beste Abwehrmechanismus, aber es ist auch ein Abwehrmechanismus. Und wie es so schön heißt, the truth will set you free. Die Wahrheit wird dich frei machen. Und häufig führt uns der Humor weg von der Wahrheit, weil wir über Dinge lachen, statt unsere Verletzlichkeit und unsere Betroffenheit zuzulassen. Es ist wichtig zu verstehen, dass nichts von dem, was der Marx sagt, dazu gedacht ist, Gefühle zu unterdrücken und den Teppich zu kehren. Sondern dass alles, was der Marx sagt, dazu gedacht ist, die Gefühle noch mehr zuzulassen und das dann zum Anlass zu nehmen, sich an Gott zu wenden und um Hilfe zu bitten.
Alexandra schreibt, als Mutter eines fast 25-Jährigen, wie finde ich das richtige Maß, ihn nicht zu enablen, zu Hause zu wohnen ohne finanziellen Beitrag, weil er wenig arbeitet. Durch Trauma und Kindheit querstrich Spiel und Liebe nachhöhlen und auffüllen müssen.
Ich glaube, Alexandra sollte sich einfach hauptsächlich fragen, do I enjoy his company? Genieße ich seine Anwesenheit? Es ist schön, meinen Sohn bei mir zu haben. Weißt du, wisst ihr, es sind so viele Konzepte, ne? Mein Sohn ist 25, er sollte allmählich ausziehen. Ja, warum? Vielleicht sollten noch mehr Leute einziehen. Vielleicht sollten noch ein paar von seinen Kumpels auch einziehen. Es sind alles Konzepte, es sind alles Ideen. Ich glaube, dass wenn Alexandra ehrlich ist, dann wird sie feststellen, dass sie sehr froh ist, dass ihr Sohn da ist. Wie schön das ist. Und es wird eher Dankbarkeit entstehen. Danke, dass du da bist, mein Sohn.
Christina schreibt, ich glaube an Gott und Jesus und die Engel. Und wenn ich für andere hilfreich bin und deren Verbindung, fühle ich es. Aber wenn es darum geht, mich mit Gottes Liebe zu verbinden, um seine Liebe für mich zu fühlen, spüre ich nur Stille. Kein Gefühl stellt sich ein, auch wenn ich ihn darum bitte, so wie ich es von dir, kenne, lieber Marc. Einen Moment. Rutscht. Mein Ego erscheint noch so stark zu sein. Was kann ich tun?
Das ist eine ganz fantastische Frage, Christina. Vielleicht ist das mit so die wichtigste Frage, die man nur stellen kann. Weißt du, genau darum geht es. Deswegen habe ich gesagt, was meine Arbeit ausmacht, ist die Kombination von Gebet und Meditation. Tatsächlich ist es so, dass unser Ego mit der Stille und mit der Leere nichts anfangen kann. Unser Ego sagt immer, ja und jetzt, jetzt ist Ruhe und jetzt, was mache ich jetzt, wie geht's jetzt weiter? Aber eigentlich ist das alles Entscheidende, dann zu merken, die Geduld aufzubringen, und auch dafür können wir Gott bitten, Gott hilf mir, diese Geduld aufzubringen, mehr und mehr zu realisieren, Gott spricht zu mir in dieser Stille. Und es ist aber eine Kunst, zu lernen, in dem scheinbaren Nichts, in der Leere, dann Gottes Stimme wahrzunehmen. Wisst ihr, selbst Buddha ist es nach seiner Erleuchtung so gegangen. Als Buddha erkannt hat, dass alles leer ist, alle Leere sind leer, alle Sinne sind leer. Da hat Buddha darüber nachgedacht, zu gehen. Zu sagen, ja, dann bin ich jetzt fertig. Jetzt mal ein bisschen salopp ausgedrückt, okay? In meinen Worten. Und dann wurde Buddha gezeigt, nein, du wirst hier gebraucht. Und es ist liebevoller zu bleiben. Okay, Buddha hat das nicht Gottes Stimme bezeichnet. In meinen Worten wäre das Gottes Stimme, was Buddha da gehört hat. Zu sagen, Buddha, stell dich zur Verfügung und diene der ganzen Menschheit. Da hat eigentlich Buddha, hat auch Gott zu Buddha gesagt, geh nicht in den Energiesparmodus. Das war heute unser Thema. Zieh dich jetzt nicht aus der Affäre, was sicher der einfachste Weg wäre, weil du bist ja jetzt erleuchtet. Du hast keinen Schmerz mehr, du hast keine Probleme mehr, du bist erlöst. Du könntest ja jetzt sagen, so, das war's. Und auch da hat Gott Buddha gezeigt, nein, das ist nicht der Weg. Stelle dich zur Verfügung. Also, liebe Christina, es ist eine wahre Kunst, dann in der Stille, nicht weil wir etwas zum Festhalten brauchen, nicht weil unser Ego sagt, wie geht's denn jetzt weiter? Hallo, ich brauche Infos, sondern wir geben uns dieser Stille hin, wir genießen den Frieden, wir genießen die Befreiung und mit der Zeit werden wir immer deutlicher und deutlicher die göttliche Stimme, die göttlichen Botschaften hören. Wenn wir nicht wieder unser Ego zusammensetzen, weil sich das einfach so furchtsam, beängstigend anfühlt, wenn da nichts mehr ist zum Festhalten. Aber auch da können wir natürlich fragen, Gott, wie hast du mich erschaffen? Hast du mich so erschaffen, dass ich etwas zum Festhalten brauche? Mein Ego will immer etwas zum Festhalten. Hast du mich so erschaffen? Gott, brauchst du etwas zum Festhalten? Und du hast mich ja nach deinem Ebenbild erschaffen. Das heißt, ich brauche auch nichts zum Festhalten, aber lass mich das spüren, wie das geht. Denn mein Ego wird immer wieder nach was zum Festhalten suchen, selbst in der Stille. Jetzt habe ich hier die Stille, okay, was jetzt? Wisst ihr, ihr Lieben, Gott ist so liebevoll. Ich werde auch oft gefragt, gibt es einen freien Willen? Und die Antwort ist ja und nein. Und ich kann euch hier tatsächlich die Antwort geben auf diese Frage. Gibt es einen freien Willen? Die Antwort ist, Gott hat es so eingerichtet, dass Gottes Wille sich so sanft anfühlt und so wohlwollend und liebevoll, dass Gottes Wille sich anfühlt wie unser eigener. Dass Buddha das Gefühl hatte, ja, das will ich, obwohl es ja eigentlich Gottes Wille war. Das ist ein Paradox. Gottes Wille ist so liebevoll und so wohlwollend und so sanft, dass wenn wir ihn tun, dass es sich gar nicht anfühlt wie Fremdbestimmung oder Gehorchen oder Zwang, sondern dass es sich vollkommen freiwillig anfühlt. Dass es sich anfühlt wie Selbstverwirklichung. Wir haben auch vorhin darüber geredet, das eigene Potenzial zu entfalten. Dass wir mehr und mehr merken, Gottes Wille und mein Wille ist eins. Und wenn Leute behaupten, es gibt keinen freien Willen, dann behaupten diese Leute eigentlich, dass Gott keinen freien Willen hat. Und das ist eine ganz schön kühne Behauptung, finde ich. Oder? Ihr könnt ja mal Gott fragen, Gott, hast du einen freien Willen? Oder nicht? Und ich denke, die Antwort ist klar. Und wenn ich nach Gottes Ebenbild erschaffen bin, dann bin ich Teil von Gottes freiem Willen. Das ist die Antwort.
Ingrid fragt, wie spüre ich, ob ich meinen Weg, meine Aufgabe auf Erden erfülle?
Du spürst es durch Einklang. Je mehr du dich im Einklang fühlst, desto mehr ist klar, dass du auf dem richtigen Weg bist. Aber man muss natürlich immer aufpassen, weil so wie der Kurs in Wundern auch so schön sagt, das Ego ist ständig dabei, alles zu rechtfertigen. Kann es auch einen Scheineinklang geben, also einen Scheinklang, der durch Rechtfertigung entsteht? Der nicht echt ist.
Der Teilnehmer Lebenskraft schreibt, ist Gott in uns unser höheres Selbst?
Unser höheres Selbst ist mehr sowas wie der Heilige Geist, und der Heilige Geist ist ja eher das Sprachrohr Gottes. Aber wenn ihr jetzt meine Stimme hört, dann ist ja meine Stimme, ist ja nicht der Mark. Und genauso wenig ist der Heilige Geist Gott. Und der Heilige Geist ist Gottes Sprachrohr. Es ist immer wichtig, dass die Namen wirklich nur Schall und Rauch sind. Es ist egal, ob wir das Ob wir sagen, ja, die Engel führen mich oder mein höheres Selbst, oder ich folge meinem Herzen oder dem Heiligen Geist oder wie auch immer. Das ist nicht wichtig, wie wir die Dinge benennen. Wichtig ist, dass wir es fühlen, dass wir darum wissen. Aber eine Sache, die immer charakteristisch ist, wenn wir wirklich Gottes Willen spüren und wenn wir wirklich die Führung des Heiligen Geistes vernehmen, ist, charakteristisch ist, dass da kein Zweifel ist. Das bedeutet nicht, dass in unserem Ego nicht noch ein Zweifel ist. Aber es bedeutet, dass wir spüren, dass die Information, die wir bekommen, frei ist von Zweifel. Okay, ich hoffe, ihr könnt den Unterschied sehen. Es ist, als ob ich einen Sender reinkriege und ich merke, der Sender ist rein, es rauscht nicht. Es kann sein, dass mein Ego immer noch trotzdem Zweifel hat, was das Programm betrifft. Aber zu spüren, wow, der Sender selbst hat kein Rauschen. Und darum geht es. Solange Rauschen da ist, heißt es, dass es nicht der Heilige Geist ist, nicht das höhere Selbst, sondern etwas anderes. Und das heißt, wenn wir Zweifel haben, geht es nicht darum, sich mehr anzustrengen, sondern ganz im Gegenteil, es ist sehr, sehr wichtig. Das hat auch Osho gesagt. Osho hat gesagt, die Basis seiner ganzen Erkenntnis sind Zweifel. Osho hat alles angezweifelt, restlos, von A bis Z. Und das ist wichtig. Wenn wir Zweifel haben, unser Ego wird die weghaben wollen, weil unser Ego möchte was zum Festhalten. Und wenn wir Zweifel haben, haben wir nichts zum Festhalten. Dann greifen wir ins Leere. Aber diese Zweifel ernst zu nehmen, uns mit den Zweifeln an Gott zu wenden und zu sagen, Gott, ich verstehe das nicht, Gott, ich bin innerlich zerrissen oder ich bin desorientiert oder da ist ein Paradox, was ich nicht verstehen kann. Bitte hilf mir, zeig mir deine Wahrheit. Ich glaube, wir nähern uns dem Ende, aber vielleicht haben wir noch eine letzte Frage, damit das nicht so plötzlich kommt.
Genau, und zwar von der Sabine. Ich bin sehr viel alleine, schreibt sie. Oft fühle ich mich damit falsch. Oft leide ich auch darunter. Aber gleichzeitig ist es einfach gerade so. Ist es verkehrt, allein zu sein? Alle reden davon, dass wir Menschen brauchen, dass wir Kontakt brauchen. Was sagt Gott dazu? Ist es okay, allein zu sein?
Wir haben ja gerade gesagt, die Frage ist, weshalb suche ich Gesellschaft? Weshalb möchte ich der Einsamkeit entfliehen? Und wisst ihr nochmal, alle Wahrheit ist paradox. Auf der anderen Seite ist Gesellschaft kann etwas sehr Hilfreiches und Heilsames sein. Ja, die Idee der Sangha von Menschen, die gemeinsam nach der Wahrheit streben und sie immer tiefer ergründen. Aber wenn die Gesellschaft nur dazu da ist, meine Einsamkeit zu entfliehen, mich abzulenken, dann ist es kontraproduktiv. Sondern dann sollte ich lieber die Einsamkeit zum Anlass nehmen, Gott zu suchen. Zum Beispiel zu fragen, Gott in meinem Herzen, bin ich jemals wirklich allein? Wir können es mal umgekehrt machen. Wir können mal Folgendes fragen. Wie gefällt mir die Idee, in meinem Herzen allein zu sein? Und jeder, der da reinspürt, wird merken, die Idee gefällt mir nicht. Aber jetzt ist wichtig, wie wir das interpretieren. Wenn wir merken, mir gefällt in meinem Herzen die Idee, allein zu sein, nicht, und deswegen suche ich mir jetzt Gesellschaft, dann habe ich das falsch interpretiert. Sondern wenn ich mein Herz fühle und mir gefällt der Gedanke, allein zu sein, nicht, dann deswegen, weil das eine Lüge ist, dass ich allein bin. Ich bin nämlich niemals allein. Ich bin immer eins mit Gott. Und über Gott bin ich mit allem verbunden. Und wer will, kann da jetzt mal mitmachen. Wir können sagen in aller Demut, Gott, ich fühle mich oft getrennt, ich fühle mich oft isoliert und allein. Und es wäre unehrlich zu behaupten, dass das nicht so ist. Ich würde mir etwas vormachen, wenn ich so täte, als ob ich mich all verbunden und all eins fühle. Denn oftmals ist das nicht so, Gott. Gott, kannst du mir helfen? Du bist doch eins mit allem. Du weißt doch haargenau, wie das ist. Kannst du mir helfen zu spüren, wie es ist? Mit allem verbunden zu sein, all eins zu sein. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Das sprengt meinen Verstand vollkommen. Was heißt das denn eigentlich, Gott? Allverbundenheit. Und ich glaube, einige von euch werden jetzt spüren, dass das, was der Marc vorhin gesagt hat, tatsächlich wahr ist, dass sich tatsächlich eine Tür nach innen öffnet, wo ihr merkt, unser Ego greift immer nach außen aus und sagt, ich bin allein, weil da draußen niemand ist. Aber das ist eine Sackgasse, ihr Lieben. Vielleicht spürt ihr jetzt, wenn ihr sagt, Gott, zeige mir, was ist Alleinsein? Dass ihr spürt, da öffnet sich ein Tor nach innen. Und es ist so, als ob dann von diesem inneren Raum, von der göttlichen Welt, von der göttlichen Dimension aus, plötzlich entsteht eine Allverbundenheit, so wie wir in der Quantenphysik von der Teilchenverschränkung sprechen, dass wir plötzlich merken, oh, da sind nicht nur zwei Teilchen miteinander verschränkt, sondern wenn ich tief in mein Herz gehe und das öffnen lasse von Gott, dann bin ich mit allen sämtlichen Teilchen im gesamten Universum verschränkt. Da ist eine vollkommene Teilchenverschränkung. Gott zeige mir, denn ich kann mich mit meinem Ego nicht verbunden fühlen. Mein Ego ist Trennung. Mein Ego ist das Gegenteil von Verbundenheit. Hilf mir, unterweise mich. Lass mich spüren, was bedeutet, was lass mich wissen, Was bedeutet Alleinsein tatsächlich? Und ich bin sehr froh über diese letzte Frage, weil Swantje, ich glaube, und auch Wolfram, ich glaube, wir spüren, ich kann spüren, wie für einige von euch sich wirklich da heute gerade dieses Tor geöffnet hat und ihr ganz überrascht seid. Wow, das ist ja wirklich wahr, was der Marc da dauernd behauptet. Dieses T-Shirt, was der Marc trägt mit dem Herzportal, das ist kein Gag, ja? Das ist nicht nur, weil es gut klingt. Das ist kein Marketing. Das ist die Wahrheit. Wer von euch kann das spüren? Vielleicht schreibt ihr das nochmal in den Chat oder meldet euch nochmal oder so. Wer hat das gerade spüren können, dieses Tor, was sich nach innen öffnet? Ja, wir haben einen Daumen von der Susanne, ein Herzchen von der Christina, von Elke und Alexandra. Ich weiß jetzt nicht, wie es für Corinna und Swantje war. Das Team von Jetzt TV. Ich gebe dann gerne mal bei euch zurück. Vielleicht könnt ihr noch ein bisschen was auch über Jetzt TV erzählen und was denn dort so alles erwartet. Und danke einfach, dass ich heute zu Gast sein durfte. Und damit gebe ich gerne zurück an Wolfram und sein Team.
Ja, herzlichen Dank für dein Sprechen heute, Marc.
Vielen Dank.
Für wen war das spürbar, dass die Verbundenheit nicht durch Ausgreifen nach außen herzustellen ist? Das Königreich liegt in dir.
Marc, wir machen gerne pünktlich Schluss, von daher würde ich jetzt sagen, die Leute können dir schreiben, wenn da noch Kommunikationsbedarf ist.
Ja, ich habe fertig.
Okay, dann vielen Dank, alles weiter auf jetztv.net und Marks Seite natürlich auch. Und Spenden sind willkommen, sowohl an Mark, auch als an Jetzt TV, wie es von euch von Herzen kommt.
Gerne alles an Jetzt TV. Und lasst gerne ein Abo da für den Wolfram auf YouTube und helft mit, die gute Sache zu verbreiten, die der Wolfram Devasetu Umlauf in die Welt bringt und sein Team. Danke euch.